So, willkommen zu einer weiteren Folge von Arnold hält nach, in der wir uns mit der gleichnamigen Kolumne beschäftigen. Und zwar mit
Nicole Matzur
und Andreas Arnold. Nicole, wie heißt die heutige Folge?
Stehen und sitzen. Oder, nee, warte mal, ich muss nochmal nachgucken. Oder sitzen? Nee, stehen oder sitzen heißt sie.
Vollkommen richtig.
Genau, das ist nämlich ganz wichtig.
Das ist total wichtig. Und auch diese Folge, die ist jetzt besonders spannend, weil da haben wir eine Entwicklung, die keiner Studien bedarf und keiner Statistiken großartig bedarf, um sie auf ihre Aktualität zu prüfen. Denn um was geht es?
Das sage ich nicht.
Dann musst du es vorlesen.
Ja, genau.
Okay, dann viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß. Ich finde es gut, dass Sprache lebt, aber besonders, dass sie auch verändern kann. Nur so verschwindet aus den Köpfen, dass beispielsweise Politiker männlich sein müssen. Im ersten Bundestag waren nur 28 Frauen vertreten und ein beliebter Witz auf die Frage, was sie dort machen, war Kaffee kochen. Dass sie heute keinen Witzen von alten weißen Männern mehr Front bieten müssen, hat auch etwas mit Sprache zu tun. Solche Witze funktionieren nur zu Lasten von Minderheiten. Heute hat es sich ausgelacht, denn Frauen sind keine Minderheit mehr auf der politischen Bühne. Wem haben wir das zu verdanken? Der Sprache und den Grünen natürlich. 39 von 67 Sitzen der Grünen im Bundestag sind von Frauen besetzt. Das sind 58%. Bei der Linken sind es 54, bei der SPD 42. Gleichberechtigung ist in der Politik angekommen. Kommen wir aber zu den alten weißen Männern, sieht es anders aus. FDP 24%, CDU 19,9% und 12% waren es bei der AfD, bevor Frau Petri parteilos wurde. Nach ihrem Weggang sind es immer noch 12%. Das sind Zahlen, die vor allem eins klar machen. Wenn Christian Lindner sich fragt, wo sind die Frauen in der Politik, bekommt Alexander Gauland Lust auf Kaffee. Der Anteil von Frauen im Bundestag lag bis in die 1980er Jahre noch bei unter 10%. Heute sind es fast 40%. Fast die Hälfte der Mitglieder des Deutschen Bundestages sind keine Politiker und das meine ich nicht im wutbürgerlichen Sinne. Nein, es sind Politikerinnen und das ist gut so. Eine grammatikalische Gleichberechtigung findet allerdings auf männlicher Seite nicht statt. Was ist mit Politesse, Hebamme und Kindermädchen? Wo sind der Politeur, der Hebamme und das Kinderbübchen? Das Kinderbübchen? Es müsste doch der Kinderbübchen heißen. Also auch in der weiblichen Form nicht das, sondern die Kindermädchen. Spätestens jetzt wird klar, dass das grammatikalische Geschlecht nichts mit dem biologischen zu tun hat, nur in den Köpfen der die Sprache Nutzenden. Wenn die Sonne aufgeht, hält sie niemand für weiblich. Wenn der Mond von ihr beschienen wird, beschwert sich kein Mann, dass der Trabant nicht von selbst leuchtet. Abgesehen von ein paar Ostalgikern vielleicht. Im Französischen heißt der Mond La Lune und die Sonne Le Soleil, Geschlechtsumwandlung durch Sprache. Der Politiker ist daher vielleicht einfach nur jemand, der Politik macht, ganz ohne Geschlecht. Dann ist Politikerin die einzige wirklich auf das biologische Geschlecht bezogene Bezeichnung für Politikmachende. Wenn wir es also ernst mit der Gleichberechtigung meinen, brauchen wir einen Politikerer oder besser einen Politikerich. Das gäbe jedoch Gelegenheit für Witze auf Kosten der männlichen Minderheit bei den Grünen, wie diesen. Sagt er, ich bin Politikerich. Antwortet sie, nein, ich. Vielleicht suchen wir also besser etabliert neutrale Bezeichnungen. Bei die Person oder der Mensch käme niemand auf die Idee, ein Geschlecht wäre ausgeschlossen. An Politikermensch oder Politikerperson müssten wir uns zwar erst gewöhnen, aber bei Unperson und Unmensch haben wir das auch geschafft. Und noch nie kam jemand in die Verlegenheit, von einer Unpersonin sprechen zu müssen. Bis wir am Ziel sind, ist das Binnenmajuskel mit Sternchen eine gute Lösung. Denn Witze über Männer, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie im Stehen pinkeln oder im Sitzen, helfen bei der Gleichberechtigung nicht. Wer solche Witze reißt, hat den Sinn des Genderns nicht erfasst. Oder ist vielleicht einfach eine Unpersonin. Super spannend. Also, ich habe gelernt, 2019, als du die Kolumne geschrieben hast, war der Anteil der Frauen im Bundestag, lag der schon bei 40%. Also, das hört sich doch schon mal nach Gleichberechtigung an, oder?
Ja, dürfte eher 2018 gewesen sein, Anfang 2018 wahrscheinlich. Ja, damals waren es 36,2%, war also ein bisschen großzügig, euphemistisch aufgerundet. Aber das Spannende ist, Das ist schon in der Folgeregierung oder in der Folgezusammensetzung des Bundestages nicht mehr so gewesen. Da waren es schon nur noch 34,8 und in der aktuellen Zusammensetzung des Bundestags sind es 32,4%. Das heißt, der Frauenanteil hat sich in den letzten beiden Legislaturperioden jeweils reduziert.
Okay, ist interessant, aber unser Podcast bezieht sich ja auf Nachhaltigkeit. Was hat es mit Nachhaltigkeit zu tun?
Naja, also es gibt da ein paar Studien, zum Beispiel die schweizerische Omnibus-Studie aus 2019. Frag mich nicht, warum die Omnibus heißt, so tief ist meine Recherche dann nicht gegangen.
Ich habe schon gedacht, ich hätte mich verhört.
Die hat Männer und Frauen unter anderem zu ihrem Umweltbewusstsein in der Schweiz gefragt. Ich denke, Schweiz ist wahrscheinlich auf Deutschland durchaus übertragbar. Und im Ergebnis war beispielsweise die Frage, ob man die Umweltbelastung als größtes Problem empfindet, haben 65% der Frauen mit Ja beantwortet und nur 56% der Männer. Also schon mal deutlich weniger. Auch solche Fragen wie, hältst du Kernkraftwerke für gefährlich? Haben 81% der Frauen bejaht und nur 67% der Männer.
Ah, jetzt weiß ich, worauf
genau.
du hinaus willst.
Also man könnte daraus schließen, dass je mehr Frauen aktiv an Politik beteiligt sind, weil sie Einfluss auf die Legislative beispielsweise haben, desto umweltbewusster könnte am Ende dann eine Politik sein im Gesamten, also sowohl in der Opposition als auch in den regierungsbildenden Parteien. Und unter dem Aspekt ist es natürlich
dann… Das ist spannend,
dann, ja. Ja, also schade bis fragwürdig und traurig, dass der Frauenanteil einfach weiter gesunken ist, jetzt zweimal hintereinander.
Weil im Grunde genommen ist es ja auch so, dass ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber ich würde mal wirklich behaupten, dass es mehr Vegetarierinnen gibt und Veganerinnen als Veganer. Also, dass Frauen tendenziell eher weniger Fleisch essen, glaube ich schon.
Ja, also ohne das jetzt recherchiert zu haben, definitiv. Na,
also das auch so ein, also es gibt ganz viele Gründe, warum deine These stimmt.
Ja, alleine, wenn man überlegt, wie Grillen, ja, wie das mit Männlichkeitssymboliken konnotiert ist, wie Fleischessen mit Kraft und Männlichkeit in Verbindung steht. Also vielleicht erinnerst du dich, es gab früher mal so eine Werbung mit Footballspielern, das war eine Heinz-Tomaten-Ketchup-Werbung und in dieser Werbung waren halt lauter Footballspieler, die riesige T-Bone-Steaks gegessen hatten und dann nach dem Ketchup gefragt haben. Also ich habe noch kein Dings mit einer Frauenmannschaft gesehen, eine Werbung, die für Fleisch geworben hätte. Also allein daran merkt man Zielgruppe, aber natürlich ist die Werbung auch etwas, was eine Zielgruppe mit schafft, gar keine Frage, weil wer möchte sich denn nicht so als junger Mann oder als männlicher Jugendlicher hier mit Footballspielern verglichen sehen? Und,
ja, wobei, Moment, gerade, das hakt vielleicht ein bisschen, mir fällt gerade Popeye ein. Der hat ja für Spinat Werbung gemacht, ne?
Ja, der hat für Spinat Werbung gemacht, der hatte dicke Unterarme. Popeye ist auch ein cooler Typ. Aber du weißt halt auch nicht, der wird seine Muskulatur in den Unterarmen aber auch nicht ausschließlich durch den Spinat bekommen.
Doch.
Meinst du wirklich?
Sicher.
Okay, also vielleicht hat er heimlich auch Fleisch gegessen, weil er in seiner Freizeit auch Football gespielt hat.
Ich weiß nicht. Nein.
Ich habe keine Ahnung. Ja, jedenfalls am Ende ist es so, dass Frauen in der Politik, dadurch, dass sie tendenziell mehr an Umweltthemen denken, ein relevanter Faktor sind für eine ökologische Politikführung.
Das ist echt interessant.
Und je mehr du das zurückbaust, desto weniger funktioniert das dann am Ende auch. Ich habe mir mal so die Anteile, die es aktuell in den Parteien gibt, angeschaut. Und das ist schon wirklich ganz, ganz spannend. Also im Bundestag führend sind die Grünen mit einem Frauenanteil von 61,2%.
Ach ja, guck mal, da passt es doch schon wieder, ne?
Und da passt es super. Bei den Linken genauso, 56,2%. Jetzt muss man natürlich auch sagen, sowohl die Grünen als auch die Linken, die haben natürlich auch Gleichberechtigungsthemen, die haben frauenpolitische Themen mit drin. Deshalb wäre der Schluss, glaube ich, ein falscher zu sagen, Frauen gehen eher zu den Grünen oder eher zu den Linken, weil sie Umweltpolitik betreiben möchten, sondern das spielt natürlich auch eine Rolle, dass es um Gleichberechtigung geht, etc. Aber jetzt gehen wir mal weiter in dieser Prozentriege, in dieser nach unten sich schraubenden Spirale.
Du kannst schon so.
Ja. SPD nur noch 41,7, CDU 22,6, AfD 11,8%. Also du kannst daraus schon ablesen, je konservativer das Weltbild, das Weltbild, das eine politische Partei propagiert, desto geringer der Frauenanteil. Gerade bei der AfD sieht man das ja ganz gut und das war ja auch schon in diesem Kolumnenbeitrag erwähnt. Solange du so eine Frau ist gleich Kinderaufzucht und Herd und Haus, ja, hast du natürlich auch keine Frauen dann großartig dort drin, die dort Politik machen wollen. Ja, aber dass die AfD jetzt eine große umweltpolitisch relevante Partei ist, ich glaube, da müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten.
Nee, sicherlich nicht, nee. Okay. Ja, das finde ich jetzt total spannend. Also, weil ich habe zuerst gedacht, okay, was macht dieses Thema jetzt hier in der Kolumne? Aber jetzt, ja, danke für die Erklärung. Das ist für mich total absolut schlüssig, ja.
Ja, also auf einen Begriff bin ich gestoßen und der versucht, das auf einen Nenner zu bringen, dass Männer und Frauen ökologisch unterschiedlich denken. Also es gibt ja diesen Gender Pay Gap. Das ist ja ein Begriff, der, glaube ich, jedem geläufig ist.
Erklär mal.
Also diese Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen stattfindet.
Mhm.
Und genauso gibt es eine Bezeichnung für diese Lücke im ökologischen Verständnis zwischen Männern und Frauen. Und das ist tatsächlich der Eco-Gender Gap.
Ach ja,
ja,
nee, den kannte ich nicht. Ja.
Ein ganz neuer Begriff auch für mich, der Eco-Gender Gap.
Ja.
Ja, aber wenn man das weiß, das ist ja dann nicht nur, wenn es darum geht, Politik zu machen. Das ist ja dann in vielen, vielen anderen Bereichen ein ganz, ganz
Es gibt zum Beispiel den Hair-Gender-Gap.
Was?
Naja, den Hair. Wenn ich zum Friseur gehe und lasse einfach nur die Haare schneiden, zahle ich mindestens 15 Euro mehr, als wenn mein Mann zum Friseur geht und lässt die Haare schneiden. Obwohl wir beide kurze Haare haben.
Hair-Gender-Gap.
Ja, das ist der Hair-Gender-Gap.
Das ist auch cool. Das hat was. Ich gehe ja gar nicht zum Friseur, nur so alle 2 Jahre mal, um mich in Erinnerung zu rufen, damit ich aus der Kundendatei nicht gelöscht werde. Was ich sagen wollte, war, dass...
Habe ich dich durcheinander gebracht?
Ein bisschen hast du mich durcheinander gebracht, weil jetzt denke ich gerade drüber nach, wann ich das letzte Mal beim Friseur war. Nein, das bedeutet ja letzten Endes, dass egal welches Gremium du aufbaust, sobald dieses Gremium auch umweltpolitische Fragen, sei es jetzt in der Firmenpolitik, Kommunal-, Landes- oder Bundespolitik, völlig egal. Also sobald du irgendetwas aufbaust, was auch ein Umweltthema bewältigen soll, dann ist es ja ein ganz, ganz klares Signal, was diese Studien setzen, dass du Frauen und Männer paritätisch mindestens besetzen solltest. Ich hatte hier irgendwo auch im Internet gelesen, dass ein hoher Frauenanteil in der Politik auch dazu führt, dass mehr Verträge auch tatsächlich dann geschlossen werden und mehr Gesetze umweltpolitisch realisiert werden, als wenn du weniger Frauen mit dabei hast.
Mhm.
War dann so eine skandinavische Studie. Und das finde ich auch hochfaszinierend. Also bedeutet unterm Strich, ja, wenn du umweltpolitisch was erreichen möchtest, dann musst du gucken, dass du mehr Frauen in die Politik bringst.
Mhm.
Ja, weil, also wenn ich jetzt hier gerade so diese erste Frage, das erste Studienergebnis wieder in Erinnerung rufe, es waren 65-56 Prozent. Wenn du das in Relation setzt, dann sind das halt trotzdem gut 20 Prozentpunkte Unterschied. Was das nicht Prozentpunkte, sondern relativ sind das halt dann doch irgendwo 20 Prozent Unterschied. Und das ist schon eine eine relevante Größe. Das finde ich schon sehr, sehr stark.
Ja, finde ich echt interessant. Also gut, dass wir das auch mal thematisiert haben. In der Kolumne ging es aber auch um das Thema Gendern. Wie stehst du denn dazu?
Da muss man jetzt ein bisschen weiter fassen, was Gendern jetzt alles umfasst. Mhm. Also Gendern beginnt ja damit, die männliche und die weibliche Form zu nennen und endet damit, dass man über ja Konstrukte wie Binnenmajuskel oder den Doppelpunkt oder das Sternchen dann versucht, auch alles, was nicht klar definiert dazwischen ist, mit aufzunehmen. Ich finde beides gut, entgegen dem, was der Rechtschreibrat da aktuell noch empfiehlt. Die empfehlen ja die männliche und die weibliche Form und konnten sich da bislang noch nicht durchringen, da eine wirklich komplett inklusive Ansprache umzusetzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich am Ende zu mehr Gleichberechtigung führt.
Mhm.
Keine Ahnung. Also es gibt... Ja, bitte.
Ja, ich... Also zum einen würde ich gerne wissen, kannst du gendern? Also fällt es dir leicht? Also wir sind ja nun mal aus einer Generation, wo wir nicht mit dem Gendern aufgewachsen sind. Das heißt, unsere Sprache hat sich ja ganz anders gebaut.
Du meinst diesen Glottallaut?
Ja, einfach daran zu denken, Moment, das ist ja jetzt ein Wort, das muss ich gendern.
Also du meinst jetzt, wenn es darum geht, männliche und weibliche Bezeichnungen
Verwenden. Also zum Beispiel... Früher hat man gesagt, die Mitarbeiter im Haus sind herzlich willkommen. Heute sagt man, die Mitarbeitenden im Haus sind herzlich willkommen. Mir geht das jetzt bei dem Wort zum Beispiel leicht über die Lippen. Aber es gibt Wörter, die, da denke ich in dem Moment gar nicht dran, weil ich aus einer Generation bin, wo ich gelernt habe, anders zu sprechen. Und da wollte ich wissen, wie geht es dir damit? Also kannst du ganz schnell umsetzen, Moment, es ist das Mitglied, also muss ich nicht gendern, weil das heißt weiterhin Mitglieder. Also weißt du, hast du sowas schnell im Kopf parat? Läuft dir das schon schnell über die Lippen? Wie ist das bei dir?
Also die männliche und die weibliche Version zu benutzen, das mache ich seit Jahren. Das geht sehr, 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 sehr schnell,
ja.
Auch automatisch. Klar vergisst man es manchmal und manchmal ist es auch gar nicht so unbedingt notwendig. Also zum Beispiel bei Kunde. Also wenn ich jetzt sage, ich habe heute ganz, ganz viele Kunden im Laden, dann ist zumindest bei mir kein Bild von, da sind nur Kerle drin. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel zu sagen, da waren zwei Polizisten, dann wäre es, glaube ich, ganz schön, wenn ich diese beiden weiblichen Beamten dann nicht mit Polizisten anspreche, sondern mit Polizistinnen. Damit ich weiß, wer tatsächlich da war.
Also das Beispiel macht für mich gar keinen Unterschied. Also es ist für mich beides sind es Männer. Die Kunden und die Polizisten
okay.
In meinem Kopf. Und das, glaube ich, ist auch der Unterschied, dass du das jetzt gerade als Mann bewertest. Ich fand es ganz
interessant. Also ich bewerte es nicht als Mann.
Ja, aber du hast gesagt, es könnte für dich beides sein. In meinem Kopf aber nicht.
Ah, okay, verstanden.
In meinem Kopf sind
ja,
das...
Ja, aber das zeigt ja, wie wichtig es tatsächlich
genau.
ist,
ja, genau.
Das zu machen. Kundinnen und Kunden
ja,
und
genau.
Polizistinnen
und ich und finde schon, dass das sich schon so geändert hat. Früher hätte ich das vielleicht noch gedacht, aber nicht bei allen. Zum Beispiel bei Berufsbezeichnungen. Wenn du als Mädchen den Beruf eines Piloten vorgestellt bekommen hast, in unserem Alter, hast du dich damit eigentlich gar nicht so verbunden. Wird dir aber vorgestellt, der Beruf einer Pilotin, ist das plötzlich ganz nah, weil das was mit dir zu tun hat. Also da ändert sich komplett was. Und ich finde deswegen auch sehr wichtig, weil ich selber merke, wie ich mich plötzlich angesprochen fühle und wie ich aber auch selber merke, sind das jetzt Männer oder Frauen oder wer ist denn jetzt dahinter oder ist es egal? Ja, also und trotzdem merke ich aber bei mir, wie schwer mir das fällt, das Vokabular richtig zu nutzen. Mir fällt es aber auf, wenn jemand anders es nutzt und ich dann plötzlich frage, sind das dann nur Männer oder hat er es nur nicht richtig, also wusste er es jetzt nicht, wie man es gendert? Und deswegen war die Frage jetzt für mich interessant.
Ja,
ne?
Aber schön, dass du es ansprichst. Also gerade dazu sind über die letzten Jahre hinweg ganz, ganz viele Studien entstanden, die gerade auch mit Kindern durchgeführt worden sind. Denen wurden bestimmte Namen vorgelegt und dann sollten sie aussagen, denken sie gerade an einen Mann oder
denkst
an eine
Frau.
Denkst
du wahrscheinlich, ja, genau.
Genau,
ja.
Und das ist hochfaszinierend, weil bereits in dem Alter
ja.
das gesetzt ist, also in
total,
dem Alter,
ja.
Das werden dann halt Grundschulkinder überwiegend gewesen sein, vermute ich mal. Wie das Beispiel Pilot.
Ja, total.
Dann denken die an einen männlichen Piloten. Und diese Studien haben auch zum Ergebnis, und das ist das, was so hoffnungsvoll ist und was dann auch ein Gendern sinnvoll macht. Wenn du die männliche und die weibliche Version benutzt, dann werden gerade Mädchen darin bestärkt, darüber nachzudenken, einen solchen Beruf auch zu ergreifen.
Ja.
Ja, wenn der nach wie vor ausschließlich männlich konnotiert ist, dann führt es dazu, dass Mädchen, junge Frauen entweder nicht auf die Idee kommen oder sich möglicherweise für gar nicht geeignet halten, völlig ungerechtfertigt für gar nicht geeignet halten, so einen Beruf auszuführen, weil den machen ja nur Männer. Und auch das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie Politiker. Nein, das sind Politikerinnen und Politiker, um einfach aufzuzeigen, Frauen können genauso gut und in Umweltfragen offensichtlich besser als Männer ihren Job bewältigen. Und wenn wir lauter Berufe haben, die männlich konnotiert sind, wo eben nicht gegendert wird, wo deshalb hauptsächlich Männer in die Fußstapfen anderer Männer treten, dann hast du unter Umständen ganz, ganz viele Qualitäten verschenkt, weil Männer und Frauen sind nun mal unterschiedlich. Und diese Unterschiede können aber wahnsinnig gewinnbringend sein in ganz, ganz vielen Berufen. Und deshalb bin ich halt ein riesiger Freund davon, gerade Berufe zu gendern, immer die weibliche und die männliche Form zu verwenden. Ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Aber wie hältst du das denn mit diesem völlig inklusiven Gendern? Machst du das in Schriftform? Also ich beispielsweise, ich finde das toll, dass bei WhatsApp beispielsweise, wir haben vom Theater her so einen WhatsApp-Channel und die benutzen dann halt dieses Binnen-Asterix, dieses Sternchen dazwischen.
Mhm.
Das sind dann halt Follower, Sternchen, Innen.
Mhm.
Ja, würde dann ausgesprochen Follower, Innen.
Mhm.
Das geht ja auch relativ schnell zu sagen.
Ja. Ja, und ich glaube, es geht auch darum, wenn man die Wörter öfter so ausspricht, also wenn es einfach so ein, ich sag mal, die ganz jungen Leute wachsen damit jetzt auf. Also die kommen überhaupt nicht in diese Situation, dass sie darüber aktiv nachdenken müssen, sondern das Wort kommt einfach so über die Lippen Mitarbeitenden. So, ne? Deswegen glaube ich, dass das immer mehr so selbstverständlich wird. Wie gesagt, bei mir ist es manchmal so, dass mir dann immer noch mal was rausrutscht, aber das ist dann überhaupt nicht böse oder, ne, sondern ich rede einfach dann, weil ich gerade so rede. Aber ich bin eigentlich total fürs Gendern. Und ich benutze den Doppelpunkt eigentlich meistens. Und wo ich immer noch Probleme habe, ist, wenn jemand sagt, er möchte weder als Mann noch als Frau angesprochen werden und ich schreibe einen Brief, dann kommt mir dieses guten Tag, ich habe eine Frage, es kommt mir so unhöflich vor, weil ich es anders gelernt habe, dass man schreibt guten Tag Frau ne, oder Herr und einfach jetzt zu sagen Hallo oder guten Tag oder so einzusteigen ist für mich sehr, sehr schwer noch. Da muss ich mich echt, also da brauche ich einfach noch ein bisschen Übung und vielleicht auch ein paar Tricks und Kniffe. Wir haben da so ein paar Personen im Unternehmen, die ich auch fragen, bitte, gerne.
Ich habe mir irgendwann angewöhnt, den Vor- und den Nachnamen in der Begrüßung zu benutzen. Also ich schreibe nicht mehr Hallo Herr Müller, sondern Hallo Frank Müller, das finde ich eine schöne Alternative. So hat man sich ein Stück weit dieser etablierten Anrede Herr und Frau entzogen und hat etwas, was ganz, ganz individuell ist. Weil was könnte individueller sein, als den vollen Namen in der Anrede zu machen?
Ja, also ich finde die Idee gut, kenne ich auch schon. Erinnert mich aber an so Serienbriefe, die erstellt wurden, wo dann einfach der Vorname und der Zuname rein.
Also, das ist aber nur, wenn man die Serienbrieffunktion nicht vernünftig
benutzt. Ja, aber weißt du, was ich meine, ne? Also das hört sich so nach Automatismus oder nach noch unpersönlicher an, obwohl der Vor- und der Zuname da drin steht. Für mich hört sich das irgendwie nicht höflich genug an. Aber das hat was mit mir zu tun und meinem,
ja, klar,
wie ich aufgewachsen bin, ne? Also das muss ich einfach erstmal etablieren und dann gewöhne ich mich auch daran. Aber da merke ich zum Beispiel, das fällt mir noch schwer, weil ich den Menschen nicht auf die Füße treten will und ich das so total nachvollziehen kann und gebe mir so Mühe, da irgendwie denjenigen auch gerecht zu werden, merke aber, dass ich da ein bisschen Handwerkszeug brauche. Also ich bräuchte mal so einen Workshop oder mal so eine Schulung, ne? Also ja, es ist einfach so, ne? Also da.
Ja, ich finde das super spannend. Also ich weiß nicht, hast du schon mal so Diskussionen gehabt oder hat jemand die Augen verdreht oder dir Dinge gesagt wie, musst du gendern? Ist dir das schon mal passiert?
Ja, gerade kürzlich hat mir eine Kollegin von irgendeinem Workshop erzählt und ich habe gesagt, ja, deine KollegInnen, die haben doch bestimmt. Und dann sagt sie, ja, du musst hier nicht gendern, das sind alles nur Frauen. Da habe ich gesagt, ja, und was ist mit denen, die den Workshop gemacht haben? Ach ja, stimmt, das waren ja zwei Männer. Also sie hat mich so direkt angegriffen, ich soll doch bitte jetzt nicht hier auch noch gendern, ne? Also so.
Ja, ich finde das total faszinierend.
Und das war eine Frau, ne?
Ja, weil ich mir dann immer denke, Digi, was geht's dich an, wie ich spreche?
Ja, stimmt.
Ja, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, kümmere dich um deine eigene Sprache. Mir ist es völlig egal, ob du nur die männliche Form benutzt oder ob du die männliche oder die weibliche oder ob du genderst. Das ist deine Sprache.
Ja, ja. Aber weißt du, woran mich das gerade erinnert? Das erinnert mich daran, dieses, wie nennt man das nochmal, Whataboutism. Also dieses, dass jemand dann so ablenkt von dem eigentlichen Thema. Weil es ging ja um den Workshop. Es ging jetzt nicht darum, ob ich jetzt gender oder nicht. Und so ist es doch auch, wenn ich mir einen Kaffee mit Milch einschenke und derjenige sagt, da darf man aber nicht Milch zu sagen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also dieses Aufhängen an solchen Sachen, die denjenigen eigentlich jetzt gerade gar nichts angehen. Also das ist meine Entscheidung, was ich esse und trinke und wie ich spreche. Ich bin dankbar, wenn mich jemand aufklärt, wie ich es besser machen kann oder so. Aber dieses, ich habe einen Fehler entdeckt, falsch gemacht.
Ja. Das also geht niemandem was an. Also ich schreibe niemandem vor, wie er zu sprechen hat und dasselbe verlange ich von dem anderen auch. Und finde es schön, dass du diesen Glottallaut, der gar kein Laut eigentlich ist, dann als Methode benutzt, so eine voll inklusive Anrede zu realisieren. Das muss ich mir noch angewöhnen. Ich finde das toll, wenn du hier so verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die das schon regelmäßig machen, verschiedene Social-Media-Plattformen. Und gerade bei denen ist es ja mit einem sehr, sehr hohen Verbreitungsgrad versehen. Also der Deutsche Rechtschreibrat, glaube ich, so heißt er, die sind ja nur diejenigen, die das Schriftwerk letzten Endes zu verantworten haben. Wie du sprichst, ist ja völlig dir überlassen. Also wir hatten das ja in einer der letzten Folgen mit Dialekten beispielsweise. Das ist ja auch so eine Geschichte. Kommt ja keiner auf die Idee, in einem Hessen zu sagen, du hast das N an deinem Verb weggelassen, das ist nicht richtig. Das ist ja völliger Blödsinn. Und genauso, wenn ich mich dazu entschließe, Wörter anders auszusprechen, als es im Schriftwerk etabliert ist, weil ich der Meinung bin, dass das mehr Inklusion ermöglicht als ohne, dann ist es eine ganz individuelle, persönliche Entscheidung. Und ich verbitte mir, von wem auch immer, mir vorzuschreiben, wie ich zu sprechen habe. Und das ist dann wird es halt irgendwann lächerlich, wenn wir uns dann schon darüber, wie das Gegenüber spricht, für so wichtig empfinden, dass wir das thematisieren müssen. Dann muss man wirklich sagen, hast du keine anderen Probleme im Leben, die du lösen könntest? Ich gebe dir gerne welche, wenn du welche brauchst. Das ist völliger Bullshit. Ja, ich finde es immens wichtig. Wir haben so statistisch gesehen irgendwo zwischen 1-2% Menschen in dieser Range zwischen Mann und Frau, die tatsächlich in der Mitte sind. Ja, also Menschen, die nicht eindeutig männlich. Als Hesse komme ich mit diesen Zischlauten ganz schwer zurecht. Ich versuch's nochmal. Hast du 1-2% Menschen in der Mitte, die nicht eindeutig als männlich oder weiblich definierbar sind, weil sie auch Geschlechtsmerkmale ganz unterschiedlich ausgebildet haben, weil sie das, was im Gehirn an Geschlechtsidentität angelegt ist, ganz unterschiedlich ausgebildet haben zu diesem einen extrem männlich und dem anderen extrem weiblich. Und ich finde es wichtig, selbst wenn es nur 1-2% sind, dass die Leute sich in der Gesellschaft wohlfühlen und nicht ausgegrenzt fühlen, weil sie sagen, eigentlich bin ich doch weder Mann noch Frau. Ach, ich bin gar nicht Teil von dieser großen Gruppe. Und ich finde, das sollte doch eine Aufgabe von jedem sein, zu ermöglichen, dass sich jeder in der Gesellschaft wohlfühlt und auch das sein kann, was er sein möchte. Wenn ich jetzt hier so an den Christopher Street Day beispielsweise denke, ich kann nicht verstehen, warum Menschen dort am Rand stehen und sich drüber echauffieren, dass Menschen so leben, wie sie leben möchten. Du tust niemandem weh damit, du wirst niemanden, nur weil du, ich sag mal, genderfluid beispielsweise bist, dazu bringen, auch genderfluid zu werden. Also diese ganze Bullshit-Bewegung aus dem rechten Rand, die dann sagen, wir müssen unsere Kinder vor Menschen schützen, die irgendwo im weitesten Sinne queer sind. Das ist völliger Bullshit, weil du doch nicht beeinflusst bist. Es ist doch nicht so, dass jemand einen Schalter bei dir umlegt, sondern das trägst du in dir. Also ganz im Gegenteil. Du hast dann vielleicht ein Kind, das erst durch die Existenz queerer Menschen erkennt, warum es sich die ganze Zeit so unwohl fühlt. Aber dann ist es doch nicht, weil das jemand ausgelöst hat, sondern weil es jemand durch Vorleben ermöglicht, einfach der zu sein, der man schon immer war, statt dann ein Kind, was sich in diesem 1-2% Bereich bewegt, auf Gedeih und Verderb und wahrscheinlich auch noch zumindest mit psychischer Gewalt auf ein Geschlecht festzulegen, wo es dann am Ende in Depressionen und in Schlimmerem im Erwachsenenalter mündet. Und das ist so, das sind so fürchterliche gesellschaftliche Züge, die wir haben, immer die Probleme anderer höher zu bewerten als die eigenen Probleme und einfach, das ist so ein Bullshit.
Also ich bin gerade ganz selig. Ich finde es ja richtig gut, dass wir da so komplett einer Meinung sind.
Zwei Stühle, eine Meinung.
Ja, das gefällt mir gerade richtig gut. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen. Also wir haben wirklich viel jetzt hier thematisiert, auch sehr abwechslungsreich wieder mal. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir für die schönen Fragen und die schönen Impulse.
Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen, richtig?
Genau, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen mit der nächsten Kolumne aus Band 2, die wir auf ihre Aktualität in der heutigen Zeit prüfen.
Ganz genau. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr noch was habt, meldet euch gerne, schreibt uns eine E-Mail über arnoldheldnach@gmail.com, hinterlasst einen Kommentar bei eurem Podcast-Catcher oder meldet euch bei uns über unsere Webseiten, Instagram. Wir haben alles Mögliche in den Shownotes für euch verlinkt.
Genau, und dann bis in 2 Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Tschüss, macht's gut.